Moin. Hallo. Hey. Schön, dass Sie da sind. Es ist sehr hell heute. Das ist schön und überhaupt nicht meine Schuld. Die Verdunklungsanlage funktioniert nicht. Ich hoffe, dass es jetzt hier mit dem Licht an der Tafel irgendwie okay ist. Ich habe keine Ahnung, wie es beim Video ist. Falls es nicht gut ist, tut es mir sehr leid. Ich kann gerade überhaupt nichts tun. Ich kann nicht persönlich alle Fenster gleichzeitig abdecken. Wir sind in Kapitel 7. Wir werden heute damit fertig. Wir haben noch ein großes Resultat im Wesentlichen, das wir zeigen wollen und das ich letztes Mal ganz am Ende der Vorlesung schon verwendet habe, in diesem kleinen Beispiel, nämlich das quadratische Reziprozitätsgesetz. Unterwegs beweisen wir noch andere interessante Dinge. Wir sammeln die Rechenregeln für Legendre-Symbole am Ende in einem Werkzeugkasten und dann gucken wir mal, was es noch so an Fragen gibt, was es zu besprechen gibt. Und bitte sammeln Sie unterwegs alle Lesezeichen ein, alle Fragen. Ich werde Sie am Ende fragen, wozu Sie noch was brauchen. Stichwort noch mehr Beispiele, noch mehr Podcast-Folgen. Ich habe ganz viele gemacht, letzte Woche und diese Woche und insbesondere jetzt auch eine für Algebra 2. Da gab es auch noch einen Wunsch für die, die da drin sitzen. Da gibt es jetzt auch eine Podcast-Folge. Und wir sind bei Lemma 7.4. Das möchte ich jetzt nur kurz besprechen. Worum geht es da? Wir haben eine ungerade Primzahl P, wir haben zwei ganze Zahlen A und B und schauen uns jetzt verschiedene kleine Rechenregeln an. Einige davon habe ich letztes Mal sogar auch schon benutzt. Und die sind auch hoffentlich sehr intuitiv. Die erste Rechenregel, wenn A und B kongruent sind modulo P, dann sind die beiden Legendre-Symbole gleich. Naja, nur wenn das eine ein quadratischer Rest ist, dann das andere auch. Und wenn nicht, dann nicht. Und wenn das eine durch P teilbar ist, dann das andere auch. Insofern beweist sich das durch Anwenden der Definition von selber. Genauso ist es bei B. Wenn P kein Teiler von A ist, dann ist A Quadrat über P, also dieses Legendre-Symbol, sofort 1. Naja, klar, denn A Quadrat ist ja offensichtlich ein quadratischer Rest. Und die einzige Möglichkeit, wie das Symbol dann nicht 1 sein kann, ist, dass es 0 ist, aber das geht nur, wenn A durch P teilbar ist. So ist also auch wieder nur die Definition. C ist interessanter. In C steht, dass man oben im Legendre-Symbol Produkte sozusagen rausziehen darf. Wenn da also steht A mal B über P, oder in anderen Worten, wenn ich die Zahl, die oben steht, irgendwie als Produkt schreiben kann, dann kann ich das zerlegen in mehrere Legendre-Symbole, in diesem Fall also in A über P mal B über P. Das ist interessant, das beweisen wir jetzt natürlich. Und das benutzen wir später auch in einem Beispiel. Und ich habe mich schon für die linke Tafel entschieden. Also laufe ich jetzt darüber. Wenn P ein Teiler von A ist, dann teilt es aber ja auch A mal B, also ist die linke Seite auch 0. Daran müssen wir uns irgendwie nochmal erinnern. Wenn die Primzahl unten die Zahl, die oben steht, teilt, ist das Legendre-Symbol 0. Das habe ich gerade genutzt. Genauso, wenn P ein Teiler von B ist, dann haben wir auf der rechten Seite einmal 0 stehen, bei dem rechten Legendre-Symbol, und links steht 0, weil P, wenn es B teilt, auch A mal C teilt. So erledigt sich der erste Fall. Jetzt teilt P
keine dieser beiden Zahlen. Und da P eine Primzahl ist, teilt P dann auch nicht A mal B. Denn wenn eine Primzahl ein Produkt teilt, dann teilt sie eine Faktoren. P teilt also nicht A mal B. P teilt weder A noch B. Und ich schreibe da direkt dazu. Und dann auch nicht A mal B. So dass wir uns also jetzt nur noch mit den Legendre-Symbolen 1 und minus 1 auseinandersetzen müssen. Eine 0 läuft da jetzt nicht rum. Und zwischen 1 und minus 1 entscheiden wir jetzt mit dem Euler-Kriterium oder der Euler-Identität. Also Lemma 7,2. Mit Lemma 7,2 sehen wir, da rechne ich jetzt einfach los. Ich fange auf der linken Seite an, glaube ich. Ja, links steht A mal B über P. Damit fange ich an. A mal B über P. Lemma 7,2 sagt, das, was kongruent ist, zu A mal B in Klammern hoch E minus 1 halb. Ne, das steht, da habe ich jetzt einfach angewandt auf dieses Produkt A mal B. Aber wenn wir jetzt hier ausrechnen, was da steht, A mal B, also A und B sind ja ganze Zahlen, das heißt, ich habe hier eine ganze Zahl hoch irgendwas, da rechne ich im Ring Z, da haben wir das Kommutativgesetz für die Multiplikation. Also kann ich daraus a hoch p minus 1 halb und mal b hoch p minus 1 halb. Gelobt sei das Kommutativgesetz. Aber jetzt stehen da doch die einzelnen Terme aus dem gleichen Lemma für die Legendre-Symbole a über p und b über p. Dann kann ich das dann hinschreiben, wieder mit der Kongruenz. Dieses Gleichheitszeichen steht deshalb da, weil es wirklich ein Gleichheitszeichen ist. Denn hier habe ich ja einfach nur diesen Exponenten da reingezogen und das kann ich bei A und B vertauschbar machen. Und jetzt behaupte ich, sind wir fertig. Denn Möglichkeit 1, die linke Seite ist 1. Die rechte Seite ist dann kongruent zu 1 Modulo P. Und da P eine ungerade Primzahl ist, muss diese rechte Seite dann auch 1 sein. Denn wenn es minus 1 wäre, dann wären die beiden Seiten nicht kongruent und logisch. Genauso umgekehrt. Wenn die linke Seite minus 1 ist, dann ist die rechte Seite kongruent zu minus 1 und muss dann minus 1 sein. Hier verwenden wir, dass P ungerade ist. Wenn P gleich 2 wäre, könnten wir zwischen 1 und minus 1 nicht unterscheiden. Und das nenne ich die minus 1 über P-Regel. Oh, mal gucken, gibt es eine Frage? Ja.
Warum bedeutet das nur, weil P ungerade ist?
Wenn P gleich 2 wäre, dann hätten wir da stehen, linke Seite kongruent zu rechter Seite Modulo 2. Und dann könnte es sein, dass links 1 steht und rechts minus 1. Denn 1 und minus 1 sind Modulo 2 kongruent. Und bei den Legendre-Symbolen haben wir jetzt ja gerade nur 1 und minus 1 zur Auswahl. Und bei der Primzahl 2 wäre das ein Problem bei ungeraden Primzahlen. Ja. Dankeschön. Noch mehr? Ich sehe jetzt gerade nichts, dann schalte ich hier einmal wieder um und wir gucken uns Folgerung 7,5 an. Die heißt Folgerung, weil wir das wirklich direkt aus dem, was wir jetzt schon gemacht haben, ableiten können und ich nenne das später die minus 1 über P-Regel. Wenn Sie also ein Legendre-Symbol sehen, wo oben eine minus 1 steht oder wenn Sie überhaupt irgendeine negative Zahl da stehen haben und dann wegen der Produktregel das auseinandergezogen haben und deswegen eine minus 1 übrig bleibt, dann können Sie folgende Rechenregel verwenden. Sie können das Symbol nämlich einfach hinschreiben. Minus 1 über P ist 1, genau dann, wenn die Primzahl unten beim Teilen durch P den Rest 1 lässt. Und das Symbol ist minus 1, genau dann, wenn die Primzahl beim Teilen durch 4 den Rest 3 lässt. Das können Sie also direkt ablesen. Und eine andere Art, das zu sagen, ist, minus 1 ist ein quadratischer Rest modulo P im ersten Fall und minus 1 ist kein quadratischer Rest im zweiten.
falls ihr eine andere Sprachregelung haben wollt. Und jetzt zeigen wir das. Ach ja, bleibt mal da drüben. Linke Seite.
Zunächst mal möchte ich die eure Identität da drauf werfen. Lemma 7.2, Studium Politano. Mit Lemma
1, wenn p minus 1 halbe gerade ist.
Ja. Und wenn nicht?
Und wenn es ungerade ist, dann ist minus 1.
Dankeschön. Genau das ist es. Ich muss also nur gucken, ob die Zahl hier oben gerade oder ungerade ist. Das ist überhaupt eine natürliche Zahl. Es liegt daran, dass p eine ungerade Primzahl ist. Deswegen ist p minus 1 gerade, also die 2 halber, und da kommt überhaupt was Natürliches raus. Aber was rauskommt, kann jetzt immer noch gerade oder ungerade sein. Und genau davon, vielen Dank, hängt ab, ob wir hier unten minus 1 oder 1 steht. Wir gucken uns also die beiden Fälle an. P ist ungerade. Also gibt es zwei Fälle. Mache ich wieder mit diesen Kullern, so wie oben. Die erste Möglichkeit ist, dass P beim Teilen durch 4 den Rest 1 lässt. Deswegen ist hier oben die rechte Seite 1. Und hier sehen wir, das ist der erste Fall. Wenn p kongruent zu 1 ist mal 4, dann behaupten wir dort, dass das Legendre-Symbol 1 ist. Genau, weil nämlich die rechte Seite 1 ist. Das ist der erste Teil der Behauptung. Jetzt kommt der zweite Teil. Eine ungerade Primzahl kann ja beim Teilen durch 4 nicht den Rest 0 oder 2 lassen, sonst wäre die Zahl gerade. Das heißt, der einzige andere Rest, der jetzt noch übrig bleibt, ist die 3. So, und da sieht es jetzt anders aus. Dann ist nämlich p minus 1 nicht durch 4 teilbar, sondern nur durch 2. Denn p minus 3 ist ja durch 4 teilbar. Und wenn Sie mal so gucken, wie das ist bei den Zahlen, beim Teilen durch 4, es gibt die Möglichkeit, dass man Rest 1 hat oder Rest 2, dann ist man gerade, aber nicht durch 4 teilbar. Oder Rest 3, das sind wir ungerade, oder Rest 4, das haben wir 4 Teile. Das sind die vier Möglichkeiten, die es gibt. Und hier sind wir jetzt in dem Fall, wo p minus 1 durch 4 teilbar ist. Jetzt zählen wir sozusagen 2 drauf, damit wir Konkurrenz zu 3 sind von 4. Dann sind wir gerade bei minus 1, aber eben nicht durch 4 teilbar. Dann ist p minus 1 gerade, aber nicht durch 4 teilbar. Und das ist jetzt wichtig. Natürliche Zahl, aber ungerade. Denn wenn das gerade wäre, würde ja noch eine 2 drin stecken und dann wäre die vorherige Zahl die 4 teilbar. Ist ja. Anders? In diesem zweiten Fall landen wir also da, dass minus 1 hoch p minus 1 halbe minus 1 ist, der Exponent ist ungerade, also
Also haben wir oben auf der rechten Seite minus 1 stehen und deswegen muss auch das Cauchy-Symbol minus 1. Das ist der andere Fall. Und damit sind wir fertig. Das war unsere minus 1 über P.
So, Moment, ich zeige schon mal die nächste Definition, aber ich möchte gucken, ob Sie Fragen haben. Ja, ich sehe eine. Ja?
Wie hängt jetzt diese Folgerung von eben gerade?
Ja, es ist eine Folgerung aus Lemma 7.2, also eine direkte Folgerung aus einem vorherigen Resultat und wir müssen keine neuen Beweismethoden entwickeln.
Ja, ich meine, jetzt was ist das mit dem quadratischen Rest
zusammenhängen? Oh ja, genau. Danke, dann komme ich darauf jetzt nochmal. Man kann das Resultat so lesen, also minus 1 über p gleich 1 bedeutet ja nach Definition des Legendre-Symbols, dass minus 1 ein quadratischer Rest ist modulo p. Das heißt, so kann man das lesen. Minus 1 ist ein quadratischer Rest modulo p genau dann, wenn p beim Teilen durch 4 Rest 1 lässt. Und der andere Teil, der sagt uns, dass minus 1 kein quadratischer Rest ist modulo p. Das Symbol ist minus 1. Genau dann, wenn p beim Teilen durch 4 Rest 3 lässt. Das ist also quasi eine andere Formulierung dieses Ergebnisses, bei dem ich nochmal in Worten sage, was die Definition vom Legendre-Symbol ist. So kann man es, glaube ich, sagen. Hat es ungefähr die Frage beantwortet?
Ja.
Ja, okay. Noch eine Frage?
Ich wollte fragen, ob Sie die Erklärung nochmal wiederholen können, weil da ja steht, dann ist d-1 gemacht, aber nicht durch die
Teilung.
Ich habe das nicht ganz verstanden, warum
wir da auch. Achso, wir können ja mal kurz überlegen, wenn p minus 1 durch 4 teilbar wäre, da steht ja p ist kongruent zu 3 mod 4, das heißt p minus 3 ist durch 4 teilbar, aber dann kann ja p minus 1 nicht auch durch 4 teilbar sein, denn die beiden Zahlen unterscheiden sich ja nur um 2. Aber zwischen 2 durch 4 teilbaren Zahlen muss immer der Abstand ein Vielfaches von 4 sein, der kann nicht 2 sein. Das ist es. Ne? Also wenn Sie an sowas denken wie 8, 8 plus 2 ist dann nicht durch 4 teilbar, sondern erst 8 plus 4 wieder, also 12. Das ist das Argument. Ja, noch eins.
Also, wenn das nicht mit Rest 4 macht, ist es klar, warum machen wir das nicht mit Rest 2?
Weil man bei Rest 2 nicht unterscheiden kann zwischen den Zahlen, die beim Teilen durch 4 Rest 1 bzw. 3 lassen. Aber das ist ja das, worauf wir kommen in unserem Resultat. Also es geht darum, wenn wir schon einen abgezogen haben und dann durch 2 geteilt haben, ob dann die Zahl, die rauskommt, gerade oder ungerade ist. Und da wir schon einmal durch 2 geteilt haben, geht jetzt die Information gerade ungerade an der Stelle sozusagen verloren. Die haben wir dann schon da reingebracht, denn sonst hätten wir beim Teilen durch 2 ja keine natürliche Zahl gekriegt. Und jetzt muss es um die Unterscheidung gehen, ist das, was da rauskommt, gerade oder ungerade? Und dafür brauchen wir die 4.
Ich meine, wenn wir durch 4 teilen, aber das 2 lassen.
Aber wir haben ja eine Primzahl. Welche Primzahl lässt denn beim Teilen durch 4 Rest 2? Ich kenne nur eine. Kennt jemand noch eine? Nee. 2 ist die einzige Primzahl, die beim Teilen durch 4 den Rest 2 lässt. Aber die Primzahl 2 ist ja ausgeschlossen, denn da steht ja p ist ungerade. Und deswegen kommen nur diese beiden Fälle raus. Und was das?
Ja.
Das war. Okay. Gut, da habe ich einen Moment gefragt. Danke. Dann gehen wir jetzt zur Definition eines negativen kleinsten Restes. Fangen wir mal an mit kleinsten Resten. Das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Wir haben so verschiedene kanonische Mengen von Resten beim Teilen durch irgendwas. Die eine kanonische Menge ist immer von 0 bis zu der Zahl minus 1. Die haben wir schon häufiger verwendet. Und die andere, die ich auch ganz nett finde, ist die, wo man betragsmäßig möglichst klein ist, so um die 0 rum. Da sind wir jetzt. Kleine Reste sind jetzt bei uns diejenigen Reste, die betragsmäßig möglichst klein sind und die so symmetrisch um die 0 rumliegen. Und dann haben wir halb, also quasi die Hälfte, fast die Hälfte bis auf 0, die negativ ist. Und die andere Hälfte, fast die Hälfte, ist positiv. Und darauf möchte ich jetzt hier Bezug nehmen. Ich möchte nämlich sagen, dass eine ganze Zahl einen negativen kleinsten Rest hat modulo p, genau dann, wenn in dem Moment, wo man in dieser besonderen Restemenge landet, betragsmäßig möglichst klein, wenn dann der Rest, der zu diesem Element gehört, negativ ist, also Vorzeichen minus 1 hat. Ergibt das Sinn? Wir können ja mal wieder die 7 verwenden, die haben wir jetzt oft benutzt. Bei 7 ist dieses Restesystem, mit dem ich hier arbeiten würde, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Und dann hat zum Beispiel die 5 einen negativen kleinsten Rest, denn die 5 kommt hier nicht vor, da würde ich stattdessen minus 2 nehmen und minus 2 ist negativ. Aber die 3 hat einen positiven kleinsten Rest, weil die 3 selber in dieser Menge liegt und positiv ist. Das ist das, was hier passiert. Man guckt sich diese besonderen kleinen Reste an und in dem nächsten Resultat wird es darum gehen, zu zählen, wie viele Elemente aus einer ganz bestimmten Menge einen negativen kleinsten Rest haben. Und dieses Thema kommt zweimal. Einmal abstrakt als Resultat formuliert mit Beweis und dann gucken wir uns später noch eine geometrische Interpretation dazu an. Da malen wir dann Rechtecke und Geraden und zählen Punkte und so. Das macht Spaß. Hier kommt erstmal das technische Lemma, so wie es normalerweise aussieht. Das ist eins der vielen Lemmata, die den Namen Gauss dran kleben haben. Lemma 7,6. Da haben wir eine ungerade Primzahl, so wie immer, eine ganze Zahl und P soll kein Teiler davon sein, sodass wir also beim Legendre-Symbol jetzt schon wissen, dass nur 1 oder minus 1 rauskommen kann. Und die Frage ist jetzt schon wieder, so wie vorhin, wann ist eine Potenz von minus 1 1 und wann ist sie minus 1? Da steht jetzt wieder so ein Exponent dran und jetzt wird es interessant, was ist dieser Exponent? Wir nehmen die Zahlen von 1 bis p minus 1 halber, das heißt bei der 7 gerade wären das die Zahlen 1, 2, 3 gewesen. Wir multiplizieren die Zahl a damit und auf diese Art und Weise kriegen wir jetzt neue Zahlen. A, 2 mal a, bla bla bla, bis zu p minus 1 halbe mal a. Die nehmen wir. Dann gucken wir, was für einen kleinsten Rest die haben modulo p und dann zählen wir, wie oft dieser Rest negativ ist. Und diese Anzahl ist der Exponent n, der an die minus 1 rankommt und durch wundersame Weise ergibt sich daraus das richtige Legendre-Symbol. Das ist das Lemma von Gauss. Und ja, warum zur Hölle sollte das funktionieren? Wir sehen davon ja später noch eine andere Version, eine geometrische Version. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir jetzt diesen Beweis von diesem theoretischen Resultat, so wie es da steht, nicht machen. Steht im Buch, da können Sie mich den auch durchquatschen lassen. Es gibt ja das Audio dazu. Was ich Ihnen noch anbieten kann, wenn Sie möchten, machen Sie ein Lesezeichen. Ich kann für konkrete Zahlen natürlich den Beweis nochmal so durchixen. Ich hatte den Eindruck, dass manche von Ihnen das hilfreich finden, wenn ich sowas mache. Können Sie mir gerne am Ende als Hausaufgabe geben. Das heißt, dass wir dann wirklich mal für eine konkrete Zahl p und ein konkretes a diese Menge ausrechnen würden. Wir würden wirklich bestimmen, welche Reste das sind. Wir würden zählen, wie viele davon negativ sind und würden das alles einmal wirklich ausixen. Und Sie sehen, der Beweis ist nicht lang, aber der teilt sich so in mehrere Schritte auf und wir sehen ja später das gleiche Lemma nochmal in der geometrischen Argumentation. Deswegen lasse ich hier den Beweis weg. Stattdessen gucken wir uns ein Beispiel an. In diesem Beispiel ist unsere Primzahl 13, das ist eine ungerade Primzahl, also können wir das Lemma darauf anwenden. Und die Zahl, mit der wir arbeiten, ist 5. Das heißt, dass wir jetzt das Legendre-Symbol 5 über 13 ausrechnen wollen. Und um das Lemma zu verwenden, brauchen wir jetzt zwei Zutaten. Die eine Zutat ist die Zahl a. Die andere Zutat ist diese Zahl 1/2 p minus 1, das ist in diesem Fall 6, also 13 minus 1 halbe. Und dann habe ich so eine Tabelle dahin gemalt, damit man nachvollziehen kann, welche Rechnung man jetzt macht für dieses Lemma. Denn das Lemma sagt ja, man soll die Zahl a nacheinander mit 1, 2, 3 und so weiter bis p minus 1 halbe multiplizieren. Das habe ich gemacht. Oben stehen also die Zahlen von 1 bis 6 zur Orientierung. Darunter steht dann immer a mal diese Zahl, also hier 5, 10 und so weiter bis 30. Allerdings brauchen wir ja nicht wirklich diese Zahlen, sondern wir müssen ja wissen, wo wir modulo 13 landen. Das heißt, dann habe ich modulo 13 geguckt, zu welchem der Elemente aus der richtigen Restemenge wir kongruent sind. Und die richtige Restemenge läuft in diesem Fall von minus 6 über 0 bis 6. Bei Ihnen ist es sogar richtig rum. Ja, von minus 6 bis 6. So, da wollen wir landen. Die 5 ist safe, die liegt da einfach drin. Die 10 ist außerhalb, das heißt, ich muss gucken, wozu 10 kongruent ist modulo 13 in dieser Menge. Das ist die minus 3. Deswegen steht da unten minus 3. 15 ist kongruent zu 2, 20 zu minus 6 und so weiter. Deswegen habe ich unten diese Zeile hingeschrieben, kleinster Rest. Denn jetzt muss man nur noch zählen, wie oft man da ein Minuszeichen sieht. Und wir zählen 1, 2, 3, 3 Minuszeichen. Also sagt das Lemma, dass das Legendre-Symbol 5 über 13 das gleiche ist wie minus 1 hoch 3 und das ist minus 1. Das ist keine besonders praktische und schnelle Art, so ein Legendre-Symbol auszurechnen. In unserem Werkzeugkasten stehen später Sachen, die viel besser, viel schneller, viel cooler funktionieren. Aber deswegen zeige ich Ihnen das ja nicht. Also erstens macht es schon irgendwie Spaß, jedenfalls mir. Aber nein, ich zeige Ihnen das, weil man das geometrisch interpretieren kann, wie wir gleich sehen. Und weil dann diese geometrische Interpretation relativ kurz und schmerzlos und irgendwie auch nett, wie ich finde, zu einem Beweis führt von diesem quadratischen Reziprozitätsgesetz, über das ich schon gesprochen habe, bei dem man bei so einem Legendre-Symbol unter gewissen Voraussetzungen oben und unten vertauschen darf. Da kenne ich keinen cooleren Beweis. Ich weiß, es gibt ganz viele, aber ich kenne keinen cooleren Beweis als diesen geometrischen, den wir gleich machen. Und dafür brauchen wir dieses Lemma, aber eben geometrisch interpretiert. Es ist also auf jeden Fall gut, das zu wissen, dass es das gibt und zu wissen, wie es funktioniert. Eine andere Anwendung dieses Lemmas ist die sogenannte 2-über-P-Regel, Lemma 7-8. Und diese 2-über-P-Regel dürfen Sie benutzen, ohne dass wir sie beweisen. Den Beweis lasse ich meistens weg oder mache davon nur so einen kleinen Teil, weil da so eine Vorüberlegung kommt und dann kommt eine endlos lange Rechnerei mit insgesamt 4 Fällen und das machen wir es einfach nicht. Wir haben interessantere Dinge zu tun. Ich fasse also nochmal zusammen. Was haben wir bisher? An Rechenregeln für Legendre-Symbole. Wir haben die Definition. Wir haben die Euler-Identität, die uns jetzt schon ein paar Mal geholfen hat. Wir haben diese Regeln, so Produktregel, minus 1 über P-Regel, jetzt haben wir hier noch die 2 über P-Regel. Und wir haben diese etwas seltsame Methode mit den negativen kleinsten Resten, die wir bisher nur an einem Beispiel gesehen haben. Und die ansonsten erstmal ein bisschen unhandlich aussieht vielleicht, weiß ich nicht. So, da stehen wir jetzt also, okay? Das ist schon ziemlich gut, man kann mit diesen Rechenregeln schon sehr viel machen, aber wenn man Legendre-Symbole ausrechnet, kommt man häufig in die Situation, dass man oben und unten möglicherweise große, ungerade verschiedene Primzahlen stehen hat und dann kommt man erstmal nicht mehr weiter, denn wenn oben eine Primzahl steht, kann man ja nichts mehr zerlegen, Produktregeln nützt einem nichts. Wenn da nicht gerade minus 1 oder 2 steht, das ist weder groß noch eine ungerade Primzahl, dann kommt man da auch nicht weiter. Das heißt, da brauchen wir jetzt noch irgendwas und genau in diese Lücke geht das quadratische Reziprozitätsgesetz. Deswegen möchte ich da jetzt mit Ihnen zusammen arbeiten. Ich zeige Ihnen das jetzt einmal. Dann können wir schon mal gemeinsam drauf gucken und Sie können überlegen, ob Sie zu den vorherigen Sachen, die ich gerade zusammengefasst habe, noch Fragen haben, bevor wir jetzt da reingehen. Gerade nicht. Okay. So sieht das quadratische Reziprozitätsgesetz aus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das aufzuschreiben und ich biete Ihnen hier 2 Varianten an. Die eine Variante ist die geschlossene, wo man die Bedingung an die Primzahlen nicht sieht, sondern die ergibt sich beim Rechnen. Wenn ich nämlich 2 ungerade verschiedene Primzahlen habe, P und Q, dann kann ich zeigen wir gleich, dass das Produkt der beiden Legendre-Symbole P über Q und Q über P minus 1 hoch so ein interessanter Exponent ist. P minus 1 mal Q minus 1 in Klammern geteilt durch 4. Und können wir mal ganz kurz innehalten und überlegen, was dann diesen Exponenten passiert, weil wir es da vorhin an der Tafel da drüben nämlich schon zusammen gemacht haben. P und Q sind ungerade. Das heißt, P minus 1 und Q minus 1 sind gerade. Das heißt, da oben steht auf jeden Fall 2 mal der Faktor 2. Das heißt, wenn ich das durch 4 teile, kommt eine natürliche Zahl raus. So viel ist schon mal safe. Aber ob die gerade oder ungerade ist, entscheidet ja darüber, ob dann unten minus 1 oder 1 stehen bleibt. Das heißt, da passiert jetzt anscheinend noch was Interessantes. Und das hängt, genau wie vorhin, davon ab, ob P bzw. Q beim Teilen durch 4 Rest 1 oder 3 lassen. Davon hängt ab, ob der Exponent da oben einfach nur eine natürliche Zahl bleibt, die auch ungerade sein kann, oder ob der Exponent da oben gerade ist. Und dann kommt nämlich unten eine 1 raus und das bedeutet, P über Q und Q über P sind genau dasselbe. Da kommt in beiden Fällen dasselbe raus. Wir sehen also, wir können einen Vorzeichenwechsel haben oder nicht. Und in den Zeilen darunter steht jetzt eine andere Formulierung und das ist die, mit der ich persönlich arbeite. Ne? Die andere ist die von Beweis und die steht auch oft so in Büchern. Aber für die Praxis, wenn man einfach rechnet, habe ich das, was unten steht im Kopf. Und wie Sie am Ende der letzten Vorlesung gesehen haben, war es nicht rechtzeitig in meinem Kopf, sondern erst 3 Rechenschritte später. Das ist nämlich los. Wenn wir umdrehen wollen, wenn wir bei diesem Legendre-Symbol P über Q oben und unten vertauschen wollen, dann können wir das machen und das Symbol, was rauskommt, hat den gleichen Wert oder minus den gleichen Wert. Und was passiert, sagt uns folgende Regel. Wenn eine von den beiden beteiligten Primzahlen beim Teilen durch 4 den Rest 1 hat, eine oder beide, dann müssen wir nichts ändern, kein Vorzeichenwechsel. Der einzige Fall, wo wir einen Vorzeichenwechsel haben, ist der, wo P und Q beide beim Teilen durch 4 Rest 3 lassen. Dann ändern wir das Vorzeichen. Und wenn wir nach oben gucken, sehen wir warum. Denn wenn P und Q beide beim Teilen durch 4 den Rest 3 lassen, dann sind P minus 1 und Q minus 1 ja beide gerade, aber nicht durch 4 teilbar. Das heißt, wenn wir dann durch 4 geteilt haben, bleibt was Ungerades übrig. Und deswegen steht da auf der rechten Seite eine minus 1 und die macht den Vorzeichenwechsel. So hängt das alles zusammen. Gucken Sie ruhig noch mal kurz drauf, überlegen Sie, ob Sie Fragen haben. Denn was dann gleich passiert ist, dass wir uns ein Beispiel anschauen, wo wir einmal wirklich rechnen mit allem, was wir haben. Und dann beweisen wir das quadratische Reziprozitätsgesetz. So, viele Hände. Ich glaube, Sie waren zuerst.
Das heißt immer, wenn da 1 rauskommt am Ende, gibt mir das trotzdem keine Aussage, ob es jetzt minus 1 oder 1 ist. Das ist dann schon auch ein Symbol von dem Anfang.
Nee, ich muss das Symbol auf jeden Fall ausrechnen. Aber das ist ein Hilfsmittel, damit ich beim Rechnen oben und unten vertauschen darf, wenn die Umstände stimmen, und damit ich entscheiden kann, ändert sich beim Tauschen das Vorzeichen oder ändert es sich nicht. Aber ausrechnen muss ich dann trotzdem noch. Ja, und das sehen wir auch gleich im Beispiel. Das sehen wir gleich, ja. War das auch Ihre Frage?
Was passiert, wenn P und beide Konstruenten?
Das ist der erste Fall. Das Oder ist ein einschließendes Oder. Ja, meine Oders sind immer einschließend, es sei denn, ich sage was anderes. Ja, ja.
Die Prüfung steht bald an. Müssen wir,
stimmt, ist mir auch schon aufgefallen.
Müssen wir da Beweise solcher Sätze jetzt noch
irgendwie? Nee, aber ich erwarte, dass Sie mit dem Symbol umgehen können, dass Sie wissen, was es bedeutet und dass Sie wissen, was das mit der Lösbarkeit von Gleichungen zu tun hat.
Also das Anwenden, das ist ja einfaches Rechnen, das ist ja, ja, relativ schön.
Ja.
Das geht gut, aber also die Beweise dafür, auch für dieses Gesetz,
nein,
müssen wir nicht.
Nein. Also sowas frage ich in der Prüfung, wenn Leute das Thema toll finden und damit starten und sagen, ich will das als Einstiegsthema haben. Dann kommt sowas wie, da hinten die Produktregel, zeigen Sie doch mal, wie das funktioniert. Und dann sagt man, ja, hier Euler, Umformung, Fallunterscheidung, bla bla bla. Sowas kann man in kurzer Zeit in der Prüfung machen und da freue ich mich auch. Oder, ja, ich male mal das Bild für dieses geometrische Argument. Ne? Total gerne. Ansonsten kommt das eher anwendungsorientiert vor, wenn man das nicht als Spezialthema hat. Und Sie sehen ja auch, wie lange hier teilweise diese Beweise dauern. Die sind ja überhaupt nicht schwierig. Es ist nur irgendwie tüdelig. Man hat Fallunterscheidung und man muss, ne? Das dauert dann halt einen Moment. Dafür ist in der Prüfung meistens keine Zeit. Da können wir eher Ideen besprechen. Ja. Gucke ich mal, ob wir noch mehr Fragen haben. So. Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt ein-, zweimal Beweise weggelassen oder abgekürzt habe, weil ich weiß, dass ich die so detailliert in der Prüfung sowieso nicht frage. Also, ja. Aber trauen Sie sich ruhig, wenn Sie das Thema ansonsten gut finden, damit anzufangen. Wir können im Workshop auch üben, wie sowas aussehen kann. Also wie sieht ein Einstieg in die Prüfung aus, wenn man mit einem dieser späteren Themen beginnt? Womit muss man da ungefähr rechnen? Können wir total gerne machen, wir haben dann ja ganz viel Zeit. Und es gibt Pizza. Ja, noch mehr. Ja.
Zu dem Thema, wo man startet, kommen quasi dann Beweise und sonst.
Da ist es wahrscheinlicher, dass ich mehr ins Detail frage und mehr in die Tiefe. Aber über das Thema können wir noch reden beim Workshop, da ist die Zeit dafür eingeplant. Und es gibt ja auch ein Special, das Ihnen noch ein bisschen besser zeigt, wie das in der Prüfung so funktioniert. Ja, dann schauen wir uns doch ein Beispiel an, um einfach mal live zu sehen, was dieses QR kann, oder? Hier ist es, Beispiel 7c. Und Motivation ist mal wieder eine Gleichung. Ich mag Gleichungen, das ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen. Und diesmal geht es um eine Kongruenz, die man natürlich als Gleichung formulieren könnte, aber hier steht es als Kongruenz. X² kongruent 85 modulo 97. So, jetzt muss man wissen, dass 97 eine Primzahl ist, damit man weiß, dass, also bis 100 kann ich ja wohl erwarten, oder? Primzahlen bis 100? Ich finde schon. So. Wenn man jetzt weiß, dass 97 eine Primzahl ist, dann weiß man, dass es sinnvoll ist, ein Legendre-Symbol hinzuschreiben, um sich zu fragen, ob diese Kongruenz lösbar ist. Denn die Frage, die wir uns hier stellen, ist ja, ob 85 ein quadratischer Rest ist modulo 97. Das heißt, natürlich schreiben wir, wenn 97, also wenn die Zahl eine Primzahl ist, ein Genresymbol hin und rechnen das einfach aus. Denn das liefert uns die Antwort. Da kommt 1 oder minus 1 raus und dann wissen wir Bescheid. Und 0 kann nicht rauskommen, weil 97 kein Teiler von 85 ist. So. Soweit erstmal. Die 85 ist keine Primzahl, ansonsten würde ich dann direkt gucken, ob ich irgendwie durch Umdrehen eine Verbesserung hinkriege. Aber ich kann die 85 zerlegen, ich kann die als 17 mal 5 schreiben. Und jetzt kommt unsere tolle Produktregel und wir können das trennen in zwei Symbole, 17 über 97 und 5 über 97. Und die rechnen wir jetzt einzeln aus. Und am Ende bauen wir alles wieder zusammen. Los geht's, 17 über 97. Bei der 17 wissen wir alle, dass es eine Primzahl ist, denke ich, die ist noch klein genug, gut. In der Prüfung darf man sowas kurz vergessen und dann räusper ich mich einmal und dann fällt es Ihnen wieder ein. In der Aufregung tun wir alle merkwürdige Dinge, das ist total okay. Leute verpatzen Primfaktorzerlegungen und vergessen, was eine Primzahl ist und so, ist alles okay. Ich räusper mich dann einmal und dann so. Wir sind also jetzt bei 17 über 97. Zwei Primzahlen. Da die Primzahl, die unten steht, so groß ist und ich ansonsten nicht weiß, wie ich weiterrechnen soll, möchte ich gerne umdrehen. Um umdrehen zu können, oder um dann weiterrechnen zu können, muss ich aber wissen, ob sich das Vorzeichen ändert oder nicht. Deswegen gucke ich einmal, welchen Rest haben denn diese Zahlen beim Teilen durch 4. Und dann sehe ich, ah super, die haben beide Rest 1, also muss ich keine Vorzeichen beachten. Ich kann einfach umdrehen und es ändert sich nichts. Super. 97 über 17 ist viel besser als das andere. Und 97 über 5 ist ein Traum, das sehen wir gleich, das löst sich von selber. Okay, das erste, 97 über 17. Da würde ich jetzt erstmal umwandeln, würde also die Zahl, die oben steht, modulo 17 verkleinern mit einer unserer Rechenregeln, weil ich die 97 persönlich ein bisschen groß und unhandlich finde. Und da habe ich mir was zu aufgeschrieben, was Ihnen vielleicht hilft. Falls Sie das nicht sofort gesehen haben, 97 minus 12 ist 85 und das ist durch 17 teilbar, denn das ist 5 mal 17. Deswegen können wir die 97 da oben durch eine 12 ersetzen und das Symbol bleibt gleich. Lemma 74, erster Teil. Ja.
Anders gesagt, 12 modulo 85, 12 modulo 85, kongruent zu 85 modulo 97.
Nein, 97 ist kongruent zu 12 modulo 17. Unten steht eine 17, das heißt, wir müssen modulo 17 rechnen. Und 97 ist kongruent zu 12 modulo 17, denn die Differenz ist 85 und die ist durch 17 teilbar.
Okay, also die beiden oberen Zahlen
sind kongruent modulo 17. Ja, und deswegen kann ich die ersetzen. Das ist der erste Teil von diesem Lemma, deswegen steht da 74. Und 12 ist jetzt total dankbar, denn da steckt eine Quadratzahl drin, die 4, die erledigt sich von selber, dann haben wir noch 3. Also Produktregel, 4 über 17 mal 3 über 17, 4 ist eine Quadratzahl, also ist das Symbol dazu 1, also bleibt 3 über 17 übrig und bei 3 über 17 können wir dann ja gleich noch weiter überlegen. So, das sind die ersten Rechenschritte, bisher ist noch nichts Spannendes passiert, wir haben einmal umgedreht, haben so ein bisschen vereinfacht und jetzt ist da 3 über 17 übrig geblieben. Da fällt mir jetzt nichts mehr ein. Gesundheit. Ich kenne eine 3 über P-Regel, aber die hatten wir in der Vorlesung nicht, also müssen wir jetzt zu Fuß weiterrechnen. Wir drehen nochmal um. 17 hat beim Teilen durch 4 immer noch den Rest 1, also kann ich umdrehen und das Vorzeichen behalten. Dann steht da 17 über 3 und das ist jetzt kein Problem. 17 ist kongruent zu 2 mod 3, also steht da 2 über 3 und das ist minus 1. Quadratische Reste durch 3 kann man einfach aus dem Kopf wissen. 1 ist einer, 2 ist keiner, fertig. Bei 5 kann man es vielleicht auch noch aus dem Kopf wissen. Ist für die Prüfung nicht schlecht, falls Sie mit diesem Thema anfangen wollen. Aber hey, wir können auch die 2 über P-Regel verwenden. Die liefert das auch. Sie müssen diese ganzen Sachen nicht auswendig können. Sie können auch die Rechenregeln verwenden. Ja?
Wie hatten wir das jetzt nochmal bei dem 4 über 17?
4 ist ein Quadrat. Und wenn oben ein Quadrat steht und das nicht durch die Primzahl teilbar ist, dann ist der Wert des Symbols 1, denn Quadrate sind ja quadratische Reste. Sie sind ja selber Quadrate. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich eine Quadratzahl sehe. Und dann vereinfacht sich alles und wir haben den ersten Teil erledigt, nämlich den mit der 17. Jetzt kommt der zweite Teil mit der 5 und der geht schneller, denn jetzt haben wir ja 97 über 5 da stehen und die 97 kann ich modulo 5 total doll vereinfachen, weil ja 95 durch 5 teilbar ist. Dann bleibt da einfach 2 über 5 stehen. Und das kann ich jetzt wieder aus dem Kopf wissen oder die 2 über P-Regel draufwerfen. Da kommt auch minus 1 raus, sodass wir jetzt also insgesamt aus unserem ganz ursprünglichen Legendre-Symbol ein Produkt gemacht haben. Das erste Stückchen von dem Produkt haben wir gerade ausgerechnet, da kam minus 1 raus. Das zweite Stückchen haben wir ausgerechnet, da kam auch minus 1 raus. Und insgesamt erhalten wir dann, das steht unten, minus 1 mal minus 1. Das Produkt ist 1. Sodass wir jetzt also, ohne explizit eine Zahl gefunden zu haben, die das zeigt, einfach nur durch Ausrechnen sehen können, dass 85 ein quadratischer Rest ist modulo 97. Die ursprüngliche Kongruenz ist lösbar. Jetzt könnte man losgehen und nach Lösungen suchen. Machen wir aber nicht. Ich freue mich, dass es eine gibt. Und mehr wollte ich gerade nicht wissen. Jetzt haben Sie einmal gesehen, wie all diese Rechenregeln zusammenwirken. Hat das ein bisschen dabei geholfen, sich vorzustellen, wie die so ineinander greifen? Ich warte mal kurz, ob Sie noch was fragen wollen. Denn wir gehen dann jetzt zum Beweis. Diese Rechenregel ist so mächtig und so toll, natürlich beweisen wir die. Ja.
Müssten wir das jetzt in eine Gleichung umschreiben? Also auch oben?
Nö, wenn ich mich danach frage, dann nicht. Nur wenn ich danach frage.
Also wäre es schon gut, wenn wir den Skill prinzipiell hätten,
ja, umzuwandeln. Zwischen Gleichungen und Kongruenzen umzuwandeln zu können, ist ein guter Skill, wie Sie es gerade genannt haben, würde ich auf jeden Fall sagen. Okay. Aber hier ging es jetzt erstmal nur um die Frage, ja, ist 85 ein quadratischer Rest, ja oder nein?
Könnten Sie das nochmal exemplarisch daran machen? Wie komme ich von,
ja,
der Schreibweise einer Kongruenz in die Schreibweise mit?
Ja.
Das sind ja dann 2 Variablen wahrscheinlich.
Ja, Augenblick. Also das erste ist die Kongruenz. Das ist x Quadrat von 85 mal 97. Das heißt, die Frage ist, ob es ein x gibt, das das erfüllt. Und das zweite wäre eine Gleichung. Das heißt, das wäre x Quadrat minus 85 plus 97 mal y gleich 0. Dann frage ich, ob es das dazu als teilige Lösung gibt.
Ja.
Beantwortet das Ihre Frage? Okay, klar. Sehr, sehr gerne. Ich gucke mal, aber ich sehe gerade nichts weiter. Dann schauen wir jetzt, dann schauen wir jetzt auf die geometrische Interpretation von diesem tollen Lemma vorhin, von Gauss, mit den negativen kleinsten Resten. Und da steht jetzt ganz viel. Ich quatsche da langsam durch. Und es gibt auch gleich ein Bild. Die Idee ist nämlich jetzt, dass wir ein Rechteck zeichnen in der Tafelebene. Und dieses Rechteck wird begrenzt durch eine Gerade, die von p halbe gekennzeichnet wird und eine, die von a halbe gekennzeichnet wird. P ist unsere ungerade Primzahl, a ist unsere ganze Zahl, die nicht durch p teilbar ist. Und wir interessieren uns wieder für das Legendre-Symbol a über p. Und um es zu vereinfachen, soll a eine natürliche Zahl sein, damit unser Rechteck angenehm in der Tafelebene liegt. Okay, gleich gibt es ein Bild, was das noch genauer zeigt, aber ich will einmal kurz erklären, wo wir hinwollen. In diesem Rechteck wollen wir jetzt Geraden einzeichnen, 2 Stück, eine durch den Ursprung und eine, die um einen halb nach oben verschoben ist. Und dann suchen wir innerhalb dieses Streifens, der da entsteht, nach Punkten, wo die Koordinaten ganzzahlig sind. Ich nenne die gerne Gitterpunkte. Und dann zählen wir und die Anzahl dieser Punkte, die wir da zählen, ist interessanterweise genau die gleiche Zahl wie die Anzahl der Elemente in dieser Menge von vorhin mit negativen kleinsten Resten. Das heißt also, dass wenn Sie dieses Lemma anwenden wollen mit den negativen kleinsten Resten, dass Sie dann sozusagen 2 Optionen haben. Die eine Option ist, diese Produkte ausrechnen, Reste bestimmen, zählen, wie oft man Minus sieht. Die andere Möglichkeit ist, ein Bild malen, Rechteck, geraden Streifen, Punkte zählen. So, das ist ungefähr die Geschichte. Und die Variante mit Rechteck und Punkte zählen ist die, die ich nachher im Beweis verwenden möchte für das QR. Deswegen gucken wir uns jetzt einmal an, warum das funktioniert. Und ich zeige Ihnen mal kurz das Bild. Da ist es. Hier ist a gleich 4 und p gleich 7. Sie sehen also jetzt einmal oben diese Gerade auf der Höhe a halber oder dieses Stück des Rechtecks, was von einem Teil dieser Geraden beschrieben wird. Genauso auf der anderen Seite, da haben Sie auf der Höhe von p halbe die senkrechte Begrenzung, der Rest sind die x- und die y-Achse. Da haben Sie Ihr Rechteck und dann haben Sie eben zwei Geraden und wir gucken gleich nochmal, wie die definiert sind. Und Sie zählen die Gitterpunkte zwischen diesen Geraden, echt dazwischen. Und wenn wir hier einmal so gucken, Sie können ja mal zählen, in diesem Streifen, wie viele Gitterpunkte sehen Sie da? Ich kann auch Finger zeigen. Zwei. Den einen da so in der, kann ich da hin zeigen? Der eine da links, ne? Der liegt irgendwie drin. Und dann haben wir noch oben einen am Rand des Rechtecks. Aber der Rand ist erlaubt. Da dürfen wir mitzählen. Also haben wir zwei. Okay, das können wir mal kurz so festhalten. Und jetzt schauen wir nochmal genau in die Definition. Aber jetzt haben Sie, mit dem Bild vor Augen hilft es hoffentlich, sich vorzustellen, was wir da tun. Also in der Definition sieht das so aus, dass wir einmal das Rechteck beschreiben. Das sind die Paare von reellen Zahlen, bei denen der erste Eintrag nach unten durch 0 begrenzt ist und nach oben durch p halber. Das ist das eine Stückchen vom Rechteck. Und der zweite Eintrag, y, ist nach unten begrenzt durch 0 und nach oben durch a halber. Das ist der andere Teil des Rechtecks. Also dadurch haben wir jetzt die Begrenzung. Und jetzt kommen die Gitterpunkte. Das ist die Menge a. Die Menge a beschreibt die Gitterpunkte zwischen diesen beiden Geraden. Das habe ich folgendermaßen ausgedrückt, damit es schön kompakt ist. Das sind diejenigen Paare b1, b2 aus dem Rechteck, für die gilt, dass die Einträge ganzzahlig sind. Und die sollen noch eine Bedingung erfüllen, da kommen jetzt diese beiden Geraden ins Spiel. Minus 1p soll echt kleiner sein als a mal b1 minus p mal b2 und das soll echt kleiner sein als 0. Und diese Bedingung kommt zustande, indem man sich Gleichungen von den Geraden hinschreibt und sich überlegt, was es bedeutet, da so dazwischen zu liegen. Das würde ich sagen, ist im Wesentlichen Schulstoff. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber das ist die Idee, wie ich auf diese Beschränkung komme. Okay? Wir wollen also zeigen, dass die Anzahl dieser Gitterpunkte dasselbe ist wie die Anzahl der Elemente in der Menge einmal a, zweimal a und so weiter mit negativen kleinsten Rest, modulo p. Das ist das, wo wir jetzt hinwollen. Und das machen wir in drei Schritten, die ich natürlich beweise. Ich habe hier Platz an der Tafel. Und hier kommt der erste Schritt. Das läuft jetzt so, einmal überlegen wir uns, dass diese Produkte mit negativem kleinsten Rest uns zu einem Gitterpunkt führen. Dann umgekehrt, die Gitterpunkte führen uns zu etwas mit negativem kleinsten Rest. Und dann müssen wir noch einmal sicherstellen, dass wir auch richtig zählen, dass wir nicht aus Versehen irgendwas doppelt zählen. Das sind die drei Schritte. Und ich beginne mit dem ersten. Wenn ich mit einer Zahl aus 1 bis k anfange, k ist wie immer p minus 1 halbe, hatten wir jetzt schon häufiger. Wenn ich das Produkt bilde, so wie in dem Lemma, und wenn das einen negativen kleinsten Rest modulo p hat, sodass ich also da ein Minuszeichen sehe, was ich mitzählen würde, dann zeigen wir in Schritt 1, dass es jetzt dazu passend einen Gitterpunkt gibt in der Menge, wo wir zählen. Okay? Dieser Vorfaktor L wird die erste Komponente und wir finden jetzt eine ganze Zahl b, die zweite Komponente bildet. Das müssen wir jetzt hinbasteln, das ist der erste Schritt. Bereit? So halbwegs. Die Belohnung kommt nachher, wenn wir dann das anwenden. Okay, einmal gucken, Tafel ist eingestellt. Wir sind im Beweis von, ich habe die Nummer vergessen, 711. Und wir sind bei Teil 1. Ich habe gerade erzählt, was da passiert. Also kann ich jetzt einfach loslegen und kann diesem negativen kleinsten Rest einen Namen geben. Sei also Z aus Z so, dass dieses Z genau mein negativer kleinster Rest ist. Das heißt, L mal A ist dass das in dieser Restemenge liegt und auf der negativen Seite. Das schreibe ich hin, indem ich sage, der Rest z soll zwischen minus k und minus 1 liegen. Die negativen Reste laufen ja von minus 1 bis minus k. 0 ist hier nicht mit dabei, denn l mal a kann nicht kongruent zu 0 sein, so wie wir die ganzen Sachen gewählt haben.
kann dieses Produkt nicht durch P teilbar sein. Das heißt, irgendwo hier in diesem Bereich sind wir mit einem negativen Grenzbereich. Jetzt schreibe ich nochmal dieses Kongruent sein mod P explizit hin, denn das heißt ja, dass L mal A minus Z durch P teilbar ist. Das kann ich ausdrücken durch, es gibt eine ganze Zahl B, so dass P mal B genau diese Differenz ist. Was diese Kongruenz bedeutet. Das heißt ja einfach, die Differenz ist teilbar durch P. Und jetzt behaupte ich, dass dieses B das tut. Ich behaupte, B, L, nee, andersrum, L, B, L, B ist einer dieser Gitterpunkte. Das zeigen wir. Zeigen. Dazu möchte ich Ihnen nochmal die Definition da oben geben. Wie liegt man in der Menge A? Naja, einerseits muss man innerhalb des Rechtecks sein und andererseits muss man noch diese Bedingung erfüllen da hinten. Und die Einträge müssen ganzzahlig sein, aber das sind sie. Denn B haben wir gerade als ganze Zahl gewählt und L hatten wir als Zahl irgendwo von 1 bis K gewählt, also sogar als natürliche Zahl. Das heißt, das ist schon mal erfüllt. Wir haben ganzzählige Einträge. Wir müssen jetzt nur noch sehen, sind wir innerhalb des Rechtecks und liegen wir in diesem Streifen, den A beschreibt. Das müssen wir jetzt noch machen. Das sind also insgesamt 3 Eigenschaften. Wenn Sie einmal gucken, im Rechteck R haben wir 2 Eigenschaften, die wir angucken. Quasi eine Begrenzung nach oben und eine zur Seite. Und in A haben wir dann noch diese Eigenschaft da hinten mit dieser Ungleichung. Das müssen wir jetzt halt machen. Wo möchte ich anfangen? Okay, ich beginne damit, dass wir überhaupt im Rechteck sind. Nach Voraussetzung ist doch diese Zahl L aus der Menge 1 bis P minus 1 halber. Das heißt, dieses L kommt, schreibe ich mal so, es ist 1, kleiner gleich L, kleiner gleich K. K war unsere Abkürzung für P minus 1 halber. Und jetzt kann ich das genauer fassen. Wenn das größer gleich 1 ist, ist es echt größer als 0. Also ist 0 echt kleiner als L. Das ist kleiner gleich P minus 1 halber, also dieses K, und das ist echt kleiner als P. Und deswegen ist die erste Eigenschaft da oben erfüllt. 0 kleiner gleich erste Komponente, kleiner gleich P halber. Wir haben es sogar echt. Das ist also die erste Eigenschaft aus dem Rechteck. Jetzt kommt die zweite Eigenschaft aus dem Rechteck. Denke ich. Ja. Da müssen wir eine Umformung machen. A ist natürlich die zweite unserer Voraussetzung. Und L war aus der Menge 1 bis K, deswegen ist L mal A auch eine natürliche Zahl und insbesondere größer gleich 0. Und jetzt möchte ich diese Gleichung hier oben benutzen. Da müssen wir jetzt nochmal zusammen draufschlagen. Das ist größer gleich 0. Z ist negativ, ich ziehe was Negatives ab, also werde ich insgesamt höchstens größer, dann muss die rechte Seite positiv sein. Und P ist eine Primzahl, also positiv, also muss B positiv sein. Das heißt, B ist sogar eine natürliche Zahl. Sogar echt größer als B. So, jetzt haben wir das, jetzt kann ich damit weiterarbeiten. Indem ich nämlich nochmal hier mit dieser Gleichung anfange. Also starten wir mit B mal P gleich, ich schreibe das einmal ab, L mal A minus Z. Und jetzt schätze ich das irgendwie ab. L kann ja Das heißt, L ist höchstens so groß wie K, also ist L mal A höchstens so groß wie K mal A. Erste Abschätzung. Und aus diesem Minus Z mache ich ein Plus K. Denn Z kam ja betragsmäßig aus dem Bereich 0 bis K. Das heißt, wenn ich anstatt Minus Z plus K schreibe, werde ich höchstens größer, vielleicht viel größer. Das kann ich zusammenfassen zu K plus 1 mal A. Will ich jetzt noch mal was machen? Na, K war ja P minus 1 halber. Ah, vielleicht ist es schöner, das so zu machen. Moment. P minus 1 halber plus 1 ist doch P plus 1 halber, oder? Ja. Ja?
Wie kommen wir jetzt auf K plus 1 mal A? Muss es nicht K mal A plus 1 sein?
Habe ich es falsch gemacht?
Das kann sein. Ich nicht wieder zu der Gleichung.
Wenn ich K ausklammere, ah ja, stimmt, ich habe es einfach falsch gemacht, danke. Wenn ich K ausklammere, steht da K mal in Klammern A plus 1. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Und was wollte ich dann machen? Achso, ich setze erstmal für K ein, was es ist. P minus 1 halber mal A plus 1. Und das kann ich doch abschätzen nach oben durch P halbe mal A plus 1. Es wird jetzt echt größer. Und das ist keine natürliche Zahl, das stört mich jetzt gerade nicht. Ich will nur die Abschätzung sehen. Denn damit ist erfüllt, was da oben im Rechteck rechts steht für die y-Achse. Ich kürze jetzt einmal mit p. P ist nicht 0, also ändert die Ungleichung sich dadurch nicht und p ist positiv. Das heißt, wenn ich da einmal kürze, habe ich b echt kleiner als 1,5 a plus 1. Das ist das, was wir für das Rechteck brauchen. Das ist sogar stärker. Kürze mit p. B echt kleiner als und das ist kleiner als oder kleiner als solche Schreibweise. Aber das reicht. Wenn dann der ganze Zahlen, das heißt, wenn ich echt kleiner bin als das, dann bin ich kleiner gleich erhalten. So, jetzt haben wir das Rechteck verarztet. Und wir brauchen aber noch, dass wir in diesem Streifen liegen, also brauchen wir noch diese Bedingung da, minus 1,5 p, bla bla bla. Die müssen wir uns noch angucken. Da behaupte ich aber, dass es aus der Wahl von z folgt. Oder aus der Definition. Z folgt, gucken wir doch mal, L, B sind die Koordinaten. Das heißt, L kriegt die Funktion von B1 und B kriegt die Funktion von B2 in der Definition von A. Kleinen Moment, ich schreibe das nur kurz hin und dann nehme ich die Fragen. Ich bin jetzt gerade drin. Zur Definition von Z folgt minus K kleiner gleich Z. Also schreibe ich jetzt einfach nur einmal hin, was daraus folgt. Minus P halbe ist echt kleiner als Z. Und Z ist nach Definition, die da oben steht, L mal A minus P mal P. Das ist genau der Ausdruck da drüben, wenn wir B1 und B2 entsprechend ersetzen. Und das ist kleiner 0, denn Z war ja nach Voraussetzung kleiner 0. Das ist in dem Streifen A zu liegen, also sind wir mit Teil 1 fertig. Und jetzt gucke ich, was Sie für Fragen haben. Ich weiß nicht, wer zuerst war. Ich fange mal da an.
Ganz unten rechts bei der oberen Tafel,
ja.
Wenn wir den Zähler größer machen, A plus 1, das wäre größer als A, dann müsste doch der Probe dann größer sein als A.
Ja, aber ich ersetze ja kleiner durch kleiner gleich und wir haben ganze Zahlen. Wenn eine ganze Zahl echt kleiner ist als A plus 1 halber, dann ist es immer noch kleiner gleich A halber. Also wenn ich dieses eine wegnehme, dann verändert sich ja durch das Teilen durch 2 das höchstens um 1,5. Das heißt, wenn ich vorher echt kleiner war und ich bin ganzzahlig, bin ich danach immer noch kleiner gleich. Der Unterschied kann ja nur 1,5 sein. War Ihre Frage die gleiche?
Ja.
Mhm. Ja, bitte einmal selber nachgucken. Vielleicht dauert das einen Moment, aber das will ich jetzt nicht nochmal erklären. Das ist wirklich nur die Tatsache, dass B eine ganze Zahl ist und dass der Unterschied nur 1,5 sein kann. Was noch? Okay, das war die erste kleine Stufe im Beweis. Jetzt gucken wir uns die zweite an. Da geht es genau andersrum los. Wir fangen mit einem Gitterpunkt an
Und dann überlegen wir uns, dass dann die erste Komponente mal A einen negativen kleinsten Rest hat. Das heißt, es ist sozusagen das Argument in die andere Richtung.
Gucken wir uns das an.
Da wird immer noch diskutiert. Gucken Sie sich das an. A kann ja nur gerade oder ungerade sein. Und gucken Sie einfach in beiden Fällen einmal, warum das stimmt. Noch ein anderes? Noch eine Hand gesehen? Hat sich das erledigt? Ja? Ja, das habe ich verstanden, dass es darum geht. Ach so, jetzt verstehe ich. Ah!
Okay, aber ich habe einen Moment gemacht. Ich ändere was und dann gucke ich mal, ob ich die Frage nicht mehr. Das ist die Aussage, die ich machen wollte. Und das ist die, die ich gerade begründet habe. Ich habe jetzt erst verstanden, dass es darum geht, dass hier dieses kleine Gleichstand. Und das stimmt natürlich nicht. Ja, ah, danke. Ja, okay. Jetzt habe ich es geschnallt, das ist das Problem. Aber ist es dann jetzt okay mit der Erklärung von gerade? Gut, okay. Hammer. Vielen Dank. Gut aufgepasst. Ich habe was anderes hingeschrieben, als ich gesagt und gedacht habe. Das passiert manchmal. Danke. Wir sind bei 2. Wir fangen also jetzt mit diesem Gitterpunkt an. Und was wissen wir? Na, angesichts dessen, dass wir so ein Gitterpunkt sind, können wir ja alles da reinwerfen, was die Definition dieser Gitterpunkte beinhaltet. Das heißt, wir können jetzt sagen, da L, wie heißt der, Y in A ist, wissen wir, na, wir wissen einerseits, null kleiner gleich L, kleiner gleich die halbe, dann wissen wir null. Und wir haben noch diese Streifenbedingung. Minus p halbe ist echt kleiner als a mal l. Minus y p mal y echt kleiner als 0. Und jetzt möchte ich erstmal zeigen, dass l mindestens 1 ist. Angenommen, l sei 0. Hiermit ist es konsistent, das geht. Aber was passiert hier, wenn l 0 ist? Na, wenn L hier 0 ist, dann steht da plötzlich minus Pi halbe ist echt kleiner als minus Pi mal Y, was ja ganzzahlig ist, ist echt kleiner als 0. Das geht aber nicht. Es kann, man kann ja hier einmal mit P kürzen. Wenn ich hier einsetze, L gleich 0, und wenn ich mit P kürze, dann folgt daraus minus 1 halb ist echt kleiner als minus Y ist echt kleiner als 0. Das geht nicht. Y ist eine ganze Zahl. Zwischen minus 1,5 und 0 liegt keine ganze Zahl. Außerdem ist L kleiner gleich P halber, denn diese Zahl L läuft ja von 1 bis K. K ist P minus 1 halber und dementsprechend sind wir kleiner gleich P halber. P war ungerade, das benutze ich hier. So, das heißt also, okay, diese Information haben wir erstmal. Und jetzt geht es ja um die Frage, wie wir darauf kommen, was ein kleinster Rest ist für a mal l. Also schauen wir uns jetzt l mal a minus p mal y an. Das hier. Negativ. Das steht hier, es ist kleiner als 0. Es ist größer als minus pi halber, das heißt, es liegt in dieser Menge der kleinsten Reste und ist negativ. Wenn ich also zeigen kann, dass z wirklich der zu l nach a gehörige Rest ist, dann bin ich fertig. Dann hat l mal a negativen kleinsten Rest. Also machen wir das kurz. Zunächst mal sehen wir an der Gleichung, dass z und l mal a kongruent sind, wo du p. Naja, und z liegt in der richtigen Menge.
Das steht hier, genau. Minus die halbe, kleiner als n, kleiner 0. Und in der Menge dieser Reste, die betragsmäßig möglichst klein sind, kann es ja nur eine Zahl geben, die kongruent ist zu L mal A mod P. Also muss es diese sein, es muss dann Z sein. Also ist Z der kleinste Rest mod P von L mal A und Z ist negativ. Wie wir sehen, das steht ja da. Gut, das war also ein bisschen einfacher. Und jetzt kommt noch der letzte Schritt. Ich warte erstmal kurz, ob Sie noch eine Frage haben. Und zeige den nächsten Schritt. Das ist der, der uns sagt, dass wir nicht aus Versehen irgendwas doppelt gezählt haben. Und dann sind wir fertig. Okay. Dritter Schritt. Wenn wir verschiedene Gitterpunkte haben, dann sagt uns dieser Schritt, dass dann die ersten beiden Einträge unterschiedlich sein müssen. Das heißt, es kann nicht sein, dass man vorne zweimal das gleiche stehen hat, also den gleichen x-Wert, das heißt, die würden übereinander liegen in unserem Streifen, aber auf verschiedenen Höhen. Wir zeigen jetzt, dass das nicht geht, denn das ist die einzige Möglichkeit, wie beim Zählen was schiefgehen kann. Und da unten steht dann schon das restliche Argument, aber ich glaube, mal kurz schauen, ob ich wischen muss.
Ja.
Das ist mir zu knapp da mit dem Platz. Ich wische, dann können Sie auch einmal durchatmen. Gehen wir nach links. Oh nein, nicht das Mikro verdecken. Und machen Schritt 3. Hast du keine Fragen? Okay. Dann machen wir Schritt 3. Angenommen, es sei nicht so. Angenommen, es sei möglich, da solche Punkte in dem Gitter zu finden, in diesem Streifen, die übereinander liegen. Angenommen, es seien x, y1, y2 auf z so, dass die Punkte x, y1 und x, y2, ne, wir sehen vorne gleicher x-Wert, dass die in A sind und verschieden. Das heißt, die y sollen verschieden sein. Na gut, dann kann ich ja einmal benutzen, was in der Definition von A steht. In diesem Streifen hatten wir ja diese Bedingung, schreibe ich nochmal hin. Die Bedingung war, minus p halbe ist nicht kleiner als a mal x minus p mal y 1. Das ist die Bedingung für den ersten Punkt, kleiner 0. Und die gleiche Bedingung haben wir für den zweiten Punkt, schreibe ich auch nochmal hin. Das ist genau dasselbe. Aber wir haben jetzt hier minus p mal y2 stehen. Und jetzt möchte ich, was möchte ich machen? Ich möchte die zweite Ungleichung nehmen und möchte die mit minus 1 multiplizieren. Dann drehen sich natürlich die Ungleichungszeichen um. Ja?
In der Aussage steht, dass die x unterschiedlich sein.
Genau, und jetzt nehmen wir an, dass die x gleich sind und führen das zum Widerspruch.
Ah, okay.
Genau, deswegen hier an. Angenommen, wir finden solche Punkte, wo das x gleich ist und dann zeigen, dass es nicht gibt. Ja, gute Frage. Okay, hier haben wir das. Jetzt nehme ich diese zweite Ungleichung und multipliziere mit minus 1. Das heißt, dann habe ich p halbe größer als das hier umgedreht, größer als 0. Okay? P halbe größer als p mal y2 minus a mal x. Das ist ja genau das Negative von dem hier in der Mitte. das ist größer als 9. Und ich mache das deshalb, weil ich diese beiden Ungleichungen zusammenbasteln möchte. Denn was ich jetzt sehe, wenn ich bei dem Negativen anfange, minus pi halbe ist kleiner als das, ist kleiner als 0, ist kleiner als diese andere Differenz, ist kleiner als pi halbe. Ich kann das jetzt zusammenbasteln. Und dann, das mache ich jetzt einmal, minus pi halbe ist kleiner als dieses erste. Argument liefert uns dann, dass wir wirklich so eine Korrespondenz haben zwischen diesen Elementen, also diesen Gitterpunkten da in diesem Streifen und den Produkten L mal A mit negativem kleinsten Rest. Modulo P. Gut, lassen wir das kurz auf uns wirken. Und ich gehe auch noch nicht weiter, sondern warte noch einen kleinen Moment. bevor wir uns dann jetzt den Beweis des quadratischen Reziprozitätsgesetzes angucken. Oh, es ist schon so spät. Oh nein. Ich hatte noch so viel vor. Ah, was ist das? Diese ganzen kleinen Rechnungen dauern immer lange. Schauen wir. Was passiert jetzt? Wir machen das Ganze zweimal. Vielleicht zeige ich Ihnen zuerst das Bild. Hier ist das Bild. Wir haben zwei Primzahlen, P und Q, die sind ungerade und verschieden. Und das heißt, die können jetzt jeweils einmal die Rolle von der Primzahl spielen und einmal die Rolle von dem A. Und dann malen wir quasi zwei Rechtecke, zweimal solche Geraden mit einem Streifen. Und dann lassen wir quasi so nebeneinander liegen. Ich will es aber gerne vereinigen in ein Bild. Und ich habe jetzt da oben erklärt, wie das geht, wie ich das in ein Bild vereinige. Das mache ich nämlich, indem ich erstmal diese beiden Mengen bilde, A und B, also diese Gitterpunkte in den Streifen. Und dann stelle ich mir vor, dass ich das eine Rechteck sozusagen auf den Kopf stelle, also einmal an der Diagonale spiegele und dann alles runterschiebe, sodass ich dann beide Streifen im gleichen Rechteck sehe. So, das ist ein bisschen knifflig, muss man sich einmal überlegen, wie das geht. Deswegen habe ich hier auch so ein Bild mit einem konkreten Zahlenbeispiel. Das ist die Methode, wie wir dieses Zählargument für beide Legendre-Symbole in ein Bild kriegen. Ja?
Über dem Bild steht Beweis von 7.9.
Ja, das ist das quadratische Reziprozitätsgesetz. Das haben wir vorhin formuliert, haben ein Beispiel gemacht und haben es aber noch nicht bewiesen. Das heißt, wir machen das jetzt erst. Das ist alles richtig. Das ist der nachgelieferte Beweis. Und dafür brauchen wir aber die Idee mit diesen negativen kleinsten Resten. Das haben wir also jetzt zwischendurch uns überlegt, dass das so funktioniert mit diesem Abzählen. Und jetzt benutzen wir das. Gut, hier kommt also das Bild, wo wir diese beiden Rechtecke quasi übereinander gelegt haben, sodass wir zwei Streifen haben, jeweils mit diesen Gitterpunkten, die wir zählen. Und der eine Streifen gehört jetzt zum Legendre-Symbol P über Q. Und der andere Streifen gehört zum Legendre-Symbol Q über P. Und dann, um jetzt zählen zu können, ist meine Idee, dass ich quasi das ganze Rechteck betrachte. In dem Rechteck Gitterpunkte zu zählen ist einfach, weil wir ja wissen, wodurch das Rechteck begrenzt wird. Das heißt, das können wir einfach ausrechnen. Und um jetzt die Gitterpunkte in diesen Streifen zu zählen, muss ich quasi nur das Rechteck nehmen und zählen und muss das, was in diesen Dreiecken liegt, abziehen. Und dann kommen die Gitterpunkte in der Mitte in diesen Streifen raus. Das ist die Idee jetzt von dem Beweis und von der ganzen Zählerei. Ich sehe eine Frage. Der Streifen A, der graue, der gehört zu... kurz gucken, P über Q würde ich sagen. Nein, Q über P. Der gehört zu Q über P. Und der andere Streifen gehört zu P über Q. Also man muss immer gucken, was hat die Rolle von A, P oder Q und was hat die Rolle von der Primzahl. Vielen Dank, das hätte ich nämlich dann auch gleich noch einmal gesagt, wenn wir jetzt anfangen zu zählen. Ups. Hier sind die Dreiecke. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, was ich dazu noch erzählen wollte. Ja, eigentlich nichts mehr. Eigentlich zählen wir jetzt nur. In den Dreiecken sehen wir immer gleich viele Punkte. Das heißt, da haben wir insgesamt eine gerade Anzahl. Das heißt, wenn wir minus 1 hoch diese Anzahl rechnen, passiert nichts. Und der Rest ist genau das, was von den beiden Legendre-Symbolen herkommt. Dieses Bild zeigt sozusagen unsere Rechenregel. Zeig das hier nochmal. Und jetzt fassen wir einmal alle Rechenregeln, die wir haben, zusammen. Das ist, glaube ich, auch das Wesentliche erstmal, das mitzunehmen. Denn überall da, wo Sie in den Beweisen die Details gerne verstehen wollen, geht das ja. Entweder weil wir sie hier besprochen haben und sie es nochmal nachhören können oder weil es im Buch noch ein bisschen ausführlicher beschrieben ist. Ich gucke einmal kurz. Okay. Fassen wir jetzt die Regeln einmal zusammen in unserem Werkzeugkasten. Da sind jetzt immer P und Q ungerade verschiedene Primzahlen und A und B sind ganze Zahlen. Und wir fassen nur noch einmal zusammen, was wir in diesem Kapitel alles über Legendre-Symbole bewiesen haben, damit es irgendwo übersichtlich steht. Und ich sage immer dazu, wie ich die Sachen umgangssprachlich nenne. Dann können Sie, wenn Sie wollen, die gleichen Bezeichnungen verwenden. Die erste Regel nenne ich Quadratregel. Wenn oben ein Quadrat steht, was nicht durch P teilbar ist, dann kommt halt 1 raus. Haben wir heute auch schon benutzt, als da oben so eine 4 stand. Die zweite Regel, da sage ich meistens sowas wie, man ersetzt modulo P. Das ist das, dass man oben, wenn da eine große Zahl steht zum Beispiel, man die irgendwie verkleinern kann oder so, modulo P, haben wir vorhin auch schon gesehen, wie man das macht. Die dritte ist die Produktregel. Die vierte Regel ist unser quadratisches Reziprozitätsgesetz, haben wir schon benutzt. Wir haben auch schon gesehen, wie das mit dem Vorzeichenwechsel funktioniert. In unseren Beispielen heute mussten wir keine Vorzeichen wechseln. Letztes Mal an der Tafel hatten wir die Situation, da musste ich das Vorzeichen wechseln, sogar zweimal. Haben wir also jetzt gesehen. Dann haben wir als fünftes die minus 1 über P-Regel, die haben wir bewiesen, dürfen Sie natürlich benutzen. Und als letztes haben wir die 2 über P-Regel, die haben wir nicht bewiesen, aber Sie dürfen sie natürlich trotzdem benutzen, sonst hätte ich sie hier nicht gezeigt. Und nur nochmal so zum Abspeichern, bei der minus 1 über P-Regel geht es um die Kongruenz modulo 4 und bei der 2 über P-Regel geht es um die Kongruenz modulo 8. Das ist vielleicht noch wichtig, sich das irgendwie abzuspeichern. Ja, ich wische jetzt eine Tafel, damit wir noch den Anfang von Kapitel 8 angucken können. Also atmen wir nochmal durch. Sie merken sich bitte oder schreiben sich auf, wo Sie Lesezeichen haben und wo Sie noch irgendwas in der Podcast-Folge sehen wollen, denn ich frage Sie natürlich am Ende. Aber hier ist jetzt das Thema quadratische Reste erstmal zu Ende und insbesondere haben wir jetzt einen Gleichungstyp quasi fertig besprochen, und zwar den Gleichungstyp, bei dem es darauf hinausläuft, zu klären, ob irgendwas ein quadratischer Rest ist. Da haben wir jetzt alles, was wir dafür brauchen, und im nächsten Kapitel gucken wir uns noch andere Gleichungstypen an. Das ist jetzt der Plan. Jetzt war ich die ganze Zeit nicht im Bild. Das macht nichts, die Tafel war wichtiger. Gucken wir also, was als nächstes passiert und vor allem, wie die Gleichungstypen aussehen, die ich mir noch angucken möchte mit Ihnen. Der eine Gleichungstyp ist, Summe von 2 Quadraten ist eine natürliche Zahl. Über den freue ich mich immer, weil das so einfach aussieht, aber weil man wirklich schöne Algebra braucht, schöne Ringtheorie und so, um das zu klären. Und es ist ein total schöner, einfacher Satz, den kann man super einfach anwenden. Und das ist zum Beispiel auch einer, wo man in der Prüfung die Beweisidee erklären kann, weil das in einer Minute geht. Und der zweite Gleichungstyp, den wir noch nicht besprochen haben, ist der erste in Teil 2. Hinten sehen Sie so ein Quadrat. Das ist das, was wir im letzten Kapitel im Prinzip geklärt haben und wofür wir schon Beispiele hatten. Ich habe auch in der Podcast-Folge noch mehr Beispiele gemacht. Der erste Gleichungstyp, wo x und y da nur mit Exponent 1 stehen, das ist der, der vielleicht erstmal am einfachsten und intuitivsten aussieht, aber bei dem wir noch keine Theorie haben, wie das geht. Das machen wir jetzt. Okay? Und wir brauchen den Ring ZI. Nicht die ganze Zeit, aber am Anfang. Denn im Ring ZI können wir diese Frage klären mit den Summen von 2 Quadraten. Und der Grund ist, ich gehe schon mal darüber. Der Grund, warum wir das im Ring ZI klären können, ist folgender. Wenn ich A plus BI habe aus dem Ring ZI, dann habe ich doch so eine Normfunktion auf ZI, mit der das ein euklidischer Ring wird. Und was passiert, wenn ich die Normfunktion auf A plus BI anwende? Was kommt dann raus? Wer erinnert sich, wie man das macht? Ja?
Achso, ich dachte erstmal, das ist ein Element von N.
Hä?
Also das Ergebnis ist ein Element der natürlichen Zahl.
Das stimmt, aber ich will genau wissen, was es ist. Was ist die Vorschrift, wie ich das ausrechne? So. Da hinten, ja? A Quadrat plus B Quadrat. Das ist eine Summe von 2 Quadraten. Wenn ich mir also die Frage stelle, welche natürlichen Zahlen man als Summe von 2 Quadraten schreiben kann, dann frage ich mich in Wirklichkeit, was das Bild dieser Normfunktion ist. Sie haben ja schon gesagt, die Bilder liegen alle in N. Aber die Bilder sind genau die Leute, die man als Summe von 2 Quadraten schreiben kann. Aha, also haben wir jetzt unsere Frage ein bisschen verändert und können Theorie über ZI da drauf werfen. Deswegen kommt hier ein Lemma zu ZI. Da ist er wieder, unser schöner Ring der ganzen gaußschen Zahlen. Und ganz viel davon kennen Sie schon. Das steht hier, damit wir uns darauf beziehen können, damit wir nicht immer sagen müssen, haben wir in Übungsserie bla 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 gemacht oder so ähnlich. Hier steht es einmal ganz kompakt, aber das meiste davon kennen wir schon. Zum Beispiel haben wir die Verträglichkeit der Norm mit der Multiplikation gesehen, ziemlich zu Beginn. Wir haben gesehen, dass man mit dieser Rechenregel dann bestimmen kann, was die Einheiten sind. Das sind nämlich genau die Elemente von Norm 1. Und dann kann man ausrechnen, dass das 1 minus 1 i und minus i sind. So, das ist, glaube ich, alles nichts Neues. Wenn Sie wollen, dass ich diese ganzen Sachen nochmal bespreche, also quasi wiederhole, was da in den Übungsserien thematisiert worden sein sollte, dann kann ich das natürlich machen. Ja?
Ich hätte nur nochmal zu oben eine Frage bei
zu oben?
Der zweiten Art der Gleichung.
Ja.
Wieso genau setzen wir, also müssen wir da nicht im Primzahlelement mit reinbringen, das schränkt uns ja der Lösbarkeit der Gleichung unglaublich ein.
Ja, das stimmt. Wenn da keine Primzahl steht, ist das auch total interessant und allgemeiner. Dann habe ich aber erstmal aus dem Kopf nicht sofort eine Lösungsstrategie. Wenn P eine Primzahl ist, habe ich sofort eine Idee, wie ich das löse. Kongruenz entschreiben, nach dem quadratischen Rest fragen, Legendre-Symbol fertig. Deswegen. Sehr berechtigte Frage. Okay, zurück zu Lemma 8.1. Würden Sie mir zustimmen, dass eigentlich nur D und E noch interessant sind? Den Rest haben Sie in den Übungen gesehen. Gut, dann gucken wir uns D und E an. Bin ich auf der richtigen Tafel? Moment. Nee. So. Was brauchen wir für Teil D? Irreduzibilität wird bei komplexer Konjugation erhalten, steht da im Prinzip. Na okay. Sein Beta und Gamma aus I so, dass Alpha Stern das gleiche ist wie Beta mal Gamma. Und ich muss jetzt zeigen, Beta und Gamma sind Einheiten oder zu Alpha Stern assoziiert. Vielleicht sollte ich vorher noch mal kurz klären, ob Alpha Stern 0 oder eine Einheit sein kann. Würde ich sagen, nö, denn Alpha ist ja irreduzibel. Das heißt, wenn Alpha Stern 0 wäre, wäre Alpha auch 0, geht nicht. Wenn Alpha Stern eine Einheit wäre, wäre Alpha auch eine. Geht nicht, also geht es nicht. Ja.
Was ist Alpha Stern?
Alpha komplex konjugiert. So wie immer.
Okay, danke
schön. Haben wir lange nicht gemacht, gebe ich Ihnen recht. Stern ist komplexe Konjugation. Ich weiß, manche Leute nehmen auch quer oder noch was anderes, aber hier ist es immer Stern. Na, jetzt kann ich doch das, was hier steht, komplex konjugieren. Alpha ist das gleiche wie Alpha Stern nochmal Stern, denn wenn man komplexe Konjugation zweimal anwendet, dann ist nichts passiert. Und die verträgt sich mit der Multiplikation, also steht da Alpha Stern mal Gamma Stern. Alpha ist irreduzibel, also ist eins von denen eine Einheit und das andere zu Alpha assoziiert. Und dementsprechend ist dann das Urbild eine Einheit oder zu Alpha assoziiert. Der Alpha Stern assoziiert. Also ist Beta Stern oder Gamma Stern eine Einheit. Und damit ist auch Beta bzw. Gamma eine Einheit, je nachdem. Denn wenn wir jetzt mit einer Primfaktorzerlegung von Alpha anfangen, damit meine ich eine Zerlegung in Einheiten und Irreduzible, dann werfe ich da eine komplexe Konjugation drauf und die anderen Teile des Lemmas sagen mir, Einheiten bleiben Einheiten, Irreduzible bleiben Irreduzible und der Ring ist faktoriell, das heißt, das muss dann im Wesentlichen die richtige Zerlegung sein, bis auf Multiplikation mit Einheiten, bis auf Reihenfolge so wie. Das ist es. Im Prinzip ist das C und D. Das war Lemma 8.1. Und damit sind wir auf einmal wieder im Land der Ringe. Wir verbinden jetzt quasi ganz viel von dem, was wir am Anfang gemacht haben, also Ringtheorie, mit so ein bisschen der zahlentheoretischen Brille nach dem Motto, wir suchen nach interessanten Methoden, um Gleichungen zu lösen oder andere interessante zahlentheoretische Fragen zu beantworten. Deswegen steht dieses Kapitel am Ende und wir müssen jetzt quasi verschiedene Sachen aus den vorherigen Teilen der Vorlesung gleichzeitig parat haben. Am Anfang ist hauptsächlich der Ring ZI wichtig, deswegen empfehle ich, das nochmal zu wiederholen, falls der Ring so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und auch ruhig schon so ein bisschen vorzublättern, und zu lesen, damit wir dann da nächste Woche einsteigen können. Wir sind auf der Zielgeraden und es ist leider nur noch eine Woche. So sieht's aus. Gerne jetzt Fragen, Hausaufgaben für mich, irgendwelche Wünsche. Ich bleibe kurz stehen, aber das Video endet gleich, deswegen sage ich schon mal Tschüss und sagen Sie mir gerne alles, was Sie jetzt noch brauchen. Vielen Dank. Das Video müsste eigentlich jetzt zu Ende sein, ja.